Lebenskunst, Psychologie im Alltag. Der Podcast mit Themen quer durch die Welt der menschlichen Psyche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Miniserie zu ADHS. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ADHS und die häufig auftretenden Begleiterkrankungen. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, ist es mir wichtig, ja, nicht alle Menschen logischerweise mit ADHS sind von all diesen Dingen betroffen. Jedoch ist es schon so, dass ADHS einfach ein bisschen verletzlicher macht und bei vielen Menschen dazu führt, dass Probleme im Laufe des Lebens einfach wahrscheinlicher auftreten. ADHS ist längst nicht nur Unaufmerksamkeit oder auch Hyperaktivität, denn viele Menschen, die mit ADHS leben, haben einfach die Erfahrung gemacht oder viele Erfahrungen gemacht, die über so klassische Symptome hinausgehen, von verschiedensten schulischen Herausforderungen über soziale Konflikte bis hin zu verschiedensten psychischen und körperlichen Begleiterkrankungen, was wir auch Komorbiditäten nennen. Und damit knüpfen wir jetzt eigentlich an das an, was wir in den vorherigen Folgen bereits besprochen haben. ADHS ist einfach komplex und zeigt sich ganz unterschiedlich, oft auch wesentlich subtiler, als ganz viele Menschen annehmen. Und ich finde es erstaunlich, dass erst in den letzten Jahren die Bedeutung von ADHS auch im Erwachsenenalter wirklich erkannt wurde. Aber die Forschung hat sich jetzt endlich vermehrt damit befasst und heute wissen wir, viele Menschen, die als Kinder von ADHS betroffen waren, zeigen auch im Erwachsenenalter weiterhin deutliche Symptome. Das heißt, es wächst sich nicht aus. Beginnt die Forschung auch langsam ein bisschen besser zu verstehen, wie sich ADHS bei Mädchen oder auch bei Frauen äußert. Denn die sind oft nicht laut oder so impulsiv, sondern meistens eher ein bisschen verträumt und zurückhaltend oder auch einfach innerlich total angespannt, aber man sieht es von außen vielleicht nicht immer ganz so. Und genau so stille Verläufe, die es natürlich auch bei den Buben gibt, ja, aber es ist wichtig, auch die stillen Verläufe zu erkennen und dass das nicht übersehen wird, denn die Folge ist oft, dass Diagnosen gar nicht gestellt werden oder leider manchmal auch wirklich erst sehr spät. Menschen mit ADHS sind einfach häufig ein bisschen vulnerabler, also ein bisschen verletzlicher. Und das kann einerseits genetische Gründe haben, doch mindestens genauso wichtig sind die sogenannten Sekundäreffekte. Das heißt, ein Kind mit ADHS erlebt oft viele negative Erfahrungen. Es erlebt Ablehnung oder auch immer wieder das Scheitern. Und diese Erlebnisse führen, und das kann man sich ja, wenn man sich da hineinversetzt, zu chronischem Stress. Das kann man gut nachvollziehen, finde ich. Und verhindert leider, dass ein stabiles Selbstwertgefühl wächst. Denn wenn ich schon früh merke, dass ich mich wesentlich mehr anstrengen muss, dass ich viel mehr oder viel länger mich hinsetzen muss, um vielleicht die gleiche Leistung zu erbringen letzten Endes wie das Kind neben einem, dann nehmen das auch schon Volksschulkinder wahr und beginnen an sich zu zweifeln. Das heißt, Selbstzweifel oder auch Unsicherheit treten auf und das wiederum birgt wirklich ein hohes Risiko für so Sachen wie Angststörungen, das birgt ein Risiko für Depressionen oder auch psychosomatische Beschwerden. Denn wir wissen mittlerweile, dass Körper und Psyche ist eine Einheit. Das hängt zusammen und wirkt aufeinander. Somit hat die Psychosomatik Gott sei Dank mittlerweile auch einen sehr großen Stellenwert. Und da wird mittlerweile auch sehr viel geforscht. Und diese Kombination aber aus biologischer Veranlagung und belastenden Erfahrungen macht quasi die Komorbiditäten meines Erachtens ein bisschen verständlicher und oft auch erklärbarer. Bei Komorbiditäten verhält es sich so, dass die nicht sofort da sind, sondern zeitverzögert auftreten, nämlich als Reaktion auf das ADHS und den damit verbundenen Alltag und die Erfahrungen, die die Personen machen. Denn je genauer man auch die Lebensläufe untersucht, desto klarer wird, dass Symptome nicht weg sind, auch wenn jemand älter wird, aber dass sie sich verändern. Also das ist dieser sogenannte Symptomshift, von dem ich auch schon gesprochen habe. Die Symptome verändern sich im Laufe des Lebens. Was im Kindesalter als zum Beispiel unaufmerksam oder Verträumtheit oder Hyperaktivität oder Impulsivität auffällt, kann im Erwachsenenalter ganz anders erscheinen, vor allem auch, weil der Mensch grundsätzlich ja versucht, sich selbst irgendwie zu helfen. Sprich, der Mensch versucht teilweise bewusst, aber auch unbewusst Strategien zu entwickeln, um zu funktionieren, um sich in dieser Welt da draußen zurechtzufinden. Und das kann manchmal so gut sein, dass im Erwachsenenalter der Zusammenhang mit ADHS oft nicht mehr erkannt wird. Wenn wir die Komorbiditäten im Kindesalter anschauen, da ist das eigentlich ganz gut erforscht. Ja, wenn man bei einem Kind recht früh erkennt, da ist ADHS, dann werden auch Begleiterscheinungen meistens gut wahrgenommen. Da gibt es zum Beispiel immer wieder Lese- und Rechtschreibprobleme. Dyskalkulie wird immer wieder wahrgenommen, aber auch Tics bzw. das Tourette-Syndrom. Manchmal muss man auch schauen, ob jemand vielleicht zusätzlich auch am Autismus-Spektrum ist. Da wird immer wieder hingeschaut. Zwangssymptome werden oft wahrgenommen. Auch eine erhöhte Unfallrate, vor allem durch impulsives Handeln oder auch Störungen des Sozialverhaltens mit so oppositionellen Mustern. Also sprich, das ist das, was man oft dann als rebellisches Verhalten bezeichnet und daraus resultieren dann leider halt auch wiederum Probleme, oft Schulabbrüche, aber auch körperliche Dinge wie Schlafstörungen und so weiter. Und diese Komorbiditäten sind gut sichtbar und im Kindesalter wird da oft dann auch der Zusammenhang mit ADHS noch gesehen. Wenn all die Dinge allerdings zum Beispiel im Jugendalter erst klarer werden oder sichtbarer werden und in der Volksschule das ADHS nicht diagnostiziert wurde, kann es passieren, dass das ADHS vielleicht sogar im Jugendalter schon nicht erkannt wird. Und hinter all diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, eine ADHS darunter liegt, so quasi wie der unsichtbare Teil eines Eisbergs. Ja, und da wird dann leider dann nicht hingeschaut. Und im Erwachsenenalter kann das Bild dann noch komplexer werden. Viele Betroffene entwickeln einfach Angststörungen, Angst vorm Versagen, Angst vorm Scheitern, Angst vor Verlusten oder auch Depressionen. Und genau hier liegt, würde ich mal sagen, eine entscheidende Falle. Häufig werden diese Komorbiditäten, also diese Begleiterkrankungen, dann allein diagnostiziert. Und das zugrunde liegende ADHS aber unentdeckt. Also das bleibt unentdeckt. Und die Folge, die Symptome bleiben tatsächlich unbehandelt. Und Therapien können auch nicht so gut greifen, wie sie könnten, einfach weil am Grundproblem tatsächlich vorbeitherapiert wird. Das ist das, was ich auch vorher gemeint habe, wenn im Jugendalter so stark oppositionelles Verhalten da ist, muss man manchmal gut hinschauen, ob da vielleicht eine ADHS bestehen könnte und dass das Resultat ist aus vielleicht ganz vielen Erfahrungen, in denen man vielleicht im Schulsystem gescheitert ist oder Rückschläge erlebt hat, einfach weil die Konzentration nicht so gut ist, weil dieses lange Hinsetzen, Lernen einfach auch nicht gut ging, weil es aufgrund des ADHS nicht gut ging. Und ich habe jetzt viel recherchiert, auch was sind so die häufigsten Komorbiditäten und eine ist ganz klar die Depression. Depressionen sind zählen zu den häufigsten psychiatrischen Begleiterkrankungen bei ADHS-Betroffenen. Menschen mit einer ADHS haben einfach ein erhöhtes Risiko diesbezüglich. In vielen Fällen ist die Depression einfach die Folge all dieser Erfahrungen, die die Menschen bis zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Eben das, was ich gemeint habe. Ja, negative Erfahrungen, die sich wiederholen über viele Jahre im Kindheits- und Jugendalter und das verstärkt sich irgendwann und man kommt in so eine negative Erfahrungsspirale hinein und glaubt irgendwann einfach auch nichts hinzukriegen, nicht gut genug zu sein. Also diese Selbstzweifel und diese Unsicherheit werden dann immer stärker, gehen natürlich ganz krass dann auch auf die Stimmung. Die Stimmung ist dann gedrückt, das Schlafen ist dann nicht mehr so gut und dann zeigen sich sozusagen Symptome einer Depression. Eine andere Erkrankung, die oft auch vorkommt bei ADHS, sind Zwangsstörungen. Und Auf den ersten Blick wirken dann Betroffene sehr genau und auch sehr perfektionistisch. Und genau deshalb wird ADHS dann leider auch leicht übersehen. Doch der Zwang und das Chaos können quasi nebeneinander koexistieren. Es schließt sich nicht per se aus. Manche Menschen versinken im Chaos, reagieren darauf dann aber wiederum mit einer ganz übergenauen Kompensation, wo sie ständig Dinge kontrollieren und ordnen und überprüfen. Also dieses, ja, oder ganz penibel aufräumen und Listen machen, um quasi diesem inneren Chaos irgendwie entgegenzutreten, um das Chaos aufzulösen, bis es dann aber so weit kommt, dass dieses Chaos einen quasi wieder einholt. Und diese Übergenauigkeit, dieses Kontrollieren ist dann eben eine Reaktion auf belastende Erfahrungen wie Vergesslichkeit oder auch Flüchtigkeitsfehlern, für die man dann vielleicht auch immer wieder kritisiert wurde. Was ich vorher auch mal kurz erwähnt habe, auch ein ganz zentrales Thema ist oft der Schlaf. Erwachsene, aber auch im Jugendalter sieht man das schon ganz oft, haben häufig Probleme einzuschlafen oder auch durchzuschlafen. Viele tun sich sehr schwer, zur Ruhe zu kommen, bleiben über den Tag hinweg bis in den Abend hinein sehr angespannt, manchmal auch sehr leicht reizbar, selbst auch wenn von außen eigentlich die Möglichkeit bestehen würde, tatsächlich sich zu entspannen oder auch zur Ruhe zu kommen, tun sich viele da total schwer. Und manche zeigen auch so dieses Restless-Leg-Syndrom. Das kennt ihr vielleicht oder manchmal tut das eh jeder auch so ein bisschen, dass man ständig mit dem Fuß so wackelt. Ja, das ist auch ein Zeichen von Anspannung oft und ein Versuch, sich unbewusst meistens einfach zu regulieren. Und in meiner Recherche bin ich auch auf das Thema Sucht gestoßen, also die Suchtentwicklung bei Menschen mit ADHS. Und da ist tatsächlich, das ist auch ein Punkt, wo man hinschauen muss, der anscheinend auch eine, also die Suchtentwicklung scheint auch eine ganz große Rolle zu spielen. Die Forschung zeigt, dass ein beträchtlicher Anteil der SuchtpatientInnen eine unerkannte ADHS aufweisen. Viele greifen zu Substanzen, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, um quasi zu versuchen, die Symptome zu lindern. Und es geht jetzt da nicht immer per se um die härtesten Drogen, ja, sondern auch zum Beispiel Rauchen. Sehr viele mit ADHS rauchen, weil Nikotin einerseits auch am Dopamintransporter quasi wirkt. Es verändert das Belohnungssystem und kann kurzfristig tatsächlich zu mehr Konzentration führen und auch den Antrieb beeinflussen. Und das erklärt teilweise, warum Rauchen bei Menschen mit ADHS beispielsweise so verbreitet ist. Die Suchtentwicklung bei ADHS beginnt oft schon relativ früh und verläuft häufig, wenn es da ist, auch ausgeprägter. Und da gibt es jetzt verschiedene Arten oder verschiedene Formen von Süchten. Es ist jetzt nicht nur das Rauchen, auch andere Substanzen, also andere Substanzabhängigkeiten, aber auch Verhaltenssüchte wie Esssucht oder auch Computer- oder Internetsucht beispielsweise. Ich zähle jetzt nicht alles auf, ihr kennt eh verschiedenste Süchte und was man da greifen kann. Und es geht da oft in der Regel darum, einerseits einfach aus diesem Alltag zu flüchten, die Flucht aus dieser Anstrengung rauszukommen, eine Strategie irgendwie in die Entspannung zu gelangen, zur Ruhe zu kommen oder viele sagen auch, ich komme damit einfach runter, kann damit vielleicht auch die Welt und alles um mich herum und all die Verpflichtungen ein bisschen vergessen. Und dann habe ich diese Zeit oder das, was ich da tue, nur für mich. Ja, also das ist auch eine Form der Selbstbehandlung, um einfach die Gefühlswelt, die Betroffene haben, irgendwie besser auszuhalten. Doch wie wir halt alle wissen, bringen Süchte leider weitere Probleme mit sich. Also es ist vielleicht kurzfristig teilweise hilfreich, aber langfristig definitiv nicht, weil man in der Regel dann von dem Stoff, egal worum es sich handelt, ob es jetzt eine Substanz ist oder auch eine Essstörung oder eine Esssucht und so weiter, dass man davon ja nicht einfach so dann wieder loskommt. Also da kommt dann ein ganz krasser Suchtmechanismus dahinter und all die Probleme, die damit einhergehen, weil könnte man einfach wieder damit aufhören, dann wäre es ja keine Sucht. Genau. Und es ist halt einfach so, ADHS beeinträchtigt oder beeinflusst zahlreiche Lebensbereiche. Die Selbstorganisation, das Zeitmanagement, das Finanzmanagement, Arbeitsorganisation, Es beeinflusst die Teamfähigkeit, Beziehungsgestaltung, Kindererziehung und so weiter. Aber auch Arbeitsbeziehungen, Beziehungskonflikte im Allgemeinen, wenn da Impulsivität vielleicht da ist oder auch manchmal ab einem gewissen Zeitpunkt Schwierigkeiten in der Kritikfähigkeit da sind. Nicht, weil per se ein Mensch nicht mehr Kritik aushalten könnte, sondern weil meistens betroffene Ebene schon seit frühester Kindheit viel Kritik oder auch Bewertungen erfahren haben und darauf irgendwann logischerweise einfach auch sensibler darauf reagieren. Genau. Und die Welt ist halt einfach, beziehungsweise das Schulsystem, die Arbeitswelt, das ist nicht unterstützend für Menschen mit ADHS ausgerichtet. Und somit wird es Betroffenen im Alltag da draußen einfach auch sehr schwer gemacht. Und ja, wie es dann halt oft ist, man stößt natürlich irgendwann einfach auch an die eigenen Grenzen. Und frühe Erfahrungen prägen einfach die Entwicklung. Häufige Kritik, Kränkungen oder auch das Erleben, trotz wirklich viel Anstrengung zu scheitern oder Dinge zumindest nicht ganz so gut hinzukriegen, dann vielleicht wie die Freundinnen und Freunde, obwohl man viel mehr investiert hat. Dinge, die man vielleicht ständig verloren hat, vergessene Termine, impulsive Ausbrüche, die dann vielleicht wieder Konsequenzen nach sich gezogen haben. All das wirkt auf einen Menschen und all das führt zu Unsicherheit. Kinder oder auch Jugendliche mit ADHS nehmen soziale Teilhabe oft ganz anders wahr. Und auch im Erwachsenenalter wurde mir das zumindest in der Praxis auch schon oft berichtet. Man wird seltener eingeladen, weil die Kinder oder die Jugendlichen als zu laut oft wirken oder zu wild, wodurch einfach automatisch eigentlich eine Ausgrenzung passiert. Und das kriegen Kinder auch mit, wenn nach dem Wochenende ein Drittel der Klasse vom Geburtstag erzählt und man selbst aber nicht dabei war, obwohl man vielleicht eigentlich im Freundeskreis auch drin ist. Genau, also Kinder, Jugendliche und dann später auch Erwachsene oder Themenbereiche ändern sich, stoßen doch recht oft an Grenzen. Und wenn wir uns den Selbstwert da einfach kurz anschauen, ja, der Selbstwert entsteht unter anderem durch Erfolgserlebnisse, beziehungsweise auch durch positives Feedback von außen. Und wenn das fehlt, entstehen Versagensängste, es entstehen Prüfungsängste, es entsteht Angst vor Ablehnung, vor Ausgrenzung, es kommt oft Scham, dann auch Wut, Wut auf einen selbst, dass man es vielleicht nicht so gut hinkriegt, Wut auf die Welt, dass die nicht sehen, dass man eigentlich leidet oder sich eh bemüht. Also es ist es sind unendlich viele Gefühle, die da zusammenkommen und den Selbstwert einfach schwächen, beziehungsweise der Aufbau einfach schwieriger ist. Es ist ein fragiles Selbstwertgefühl und ein fragiles Selbstwertgefühl ist ein wahnsinns guter Nährboden eben für Komorbiditäten wie eben Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Essstörungen oder auch Suchterkrankungen. Es gibt natürlich auch noch andere Komorbiditäten, aber das sind jetzt so die größten, häufigsten, die ich in meiner Recherche herausgefunden habe. Und somit ist es einfach wichtig, dass ADHS auch behandelt wird, und zwar ganzheitlich, dass störungsspezifisches Wissen da ist, dass man Erfahrung hat in dem Bereich, ein klares Verständnis auch dafür hat, welche Komorbiditäten auftreten können, dass man die halt gut erkennt. Es kann natürlich jetzt nicht jeder Mensch da draußen im Helfersystem ein Profi werden, was ADHS anbelangt, aber ich glaube, es ist wichtig, da so manche Grunddinge, Grundwissen sich anzueignen, um es nicht zu übersehen. ADHS ist einfach mehr als eine reine Aufmerksamkeitsstörung. Es ist ein komplexer Risikofaktor für weitere psychische Erkrankungen. Und da muss man gut hinschauen, weil es einfach wirklich so viele Lebensbereiche einfach auch beeinflusst. Und ja, somit ist eine Auseinandersetzung damit total wichtig, um das Risiko, eine ADHS zu übersehen, nämlich zu minimieren und damit man nicht am Kern vorbei behandelt, weil das ist dann frustrierend, sowohl für den Helfermenschen als auch für die betroffene Person. Also wenn du oder jemand, den du kennst, den Verdacht hat, von ADHS betroffen zu sein, dann würde ich wirklich empfehlen, das einfach mal fachlich abklären zu lassen, um vielleicht auch zu sehen, was da zusätzlich dann bei dir oder dieser Person noch dazugekommen ist an Problemen oder Schwierigkeiten, um sich da ganzheitlich einfach gut helfen lassen zu können. Denn ADHS ist behandelbar. Es ist nur wichtig, die richtige Behandlung zu bekommen. Das war's auch mit dieser Folge. Danke, dass du zugehört hast und bis zum Schluss dabei geblieben bist. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.